¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 116. Wie immer erwartet euch ein abwechslungsreiches und äußerst informatives Programm. Wir sind halt anders als die anderen. Diesmal beginnen wir unsere Berichte mit El Salvador, einem Land, in dem das tägliche Leben 13 Jahre nach Ende des Bürgerkrieges immer noch von Gewalt geprägt ist. Ein längeres Feature beschreibt das Leben in Chiquina Gonzaga, ein von Obdachlosen und Favela-Bewohnern besetztes Hochhaus, inmitten von Rio de Janeiro. Dem wunderschönen und preisgekrönten argentinischen Film El Abrazo Partido ist schließlich eine kleine Hommage am Ende gewidmet. Wir beginnen mit den Nachrichten, diesmal aus Panama, Chile und Paraguay. Viel Spaß beim Hören wünscht euch euer Onda-Team.
O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônica.
Panama. Präsident Torrijos nimmt Beziehungen zu Kuba wieder auf. Die Haltung der panamaischen Regierung unter Präsident Martin Torrijos gegenüber den Regierungen Kubas und Venezuelas beginnt wirtschaftliche Kreise des Landes und die Regierung der USA zu beunruhigen. So reiste Torrijos am 20. August nach Havanna, um sich dort zu offiziellen Gesprächen mit Fidel Castro und Hugo Chavez zu treffen, und das nach jahrelanger diplomatischer Funkstille. Der Besuch Torrijos in Kuba stieß vor allem in panamaischen, US-nahen Wirtschaftskreisen auf Kritik. Verschiedene Vertreter privatwirtschaftlicher Organisationen zeigten sich beunruhigt angesichts dieser jüngsten außenpolitischen Entwicklung. Ein Bericht des National Intelligence Council, einer Organisation der US-Regierung, sieht Panama als eine mögliche Grenze zwischen den lateinamerikanischen Staaten an, die zu den Verbündeten der USA zählen und denjenigen, die zunehmend auf der Suche nach Alternativen der Hegemonialstellung der USA auf dem Subkontinent sind. Dem Bericht zufolge hegt Panama die Hoffnung, mit einer wirtschaftlichen Annäherung an die größten Wirtschaftsmächte der Region, Argentinien, Brasilien und Chile, und als Mitglied verschiedener wirtschaftlicher Zusammenschlüsse in Südamerika anerkannt zu werden. Damit wäre natürlich eine zumindest wirtschaftliche Positionierung Panamas in Richtung Unabhängigkeit von den USA verbunden.
Chile. Die kommerziellen Radiostationen Chiles haben eine massive Kampagne gegen die zahlreichen freien Radioprojekte des Landes begonnen, mit dem Ziel, diese zu schließen. ARCHI, der Verband der kommerziellen Radios Chiles, behauptet, dass die freien Radios gegen das Telekommunikationsgesetz verstoßen würden, indem sie unter anderem die Frequenzen der kommerziellen Radios störten bzw. kommerzielle Werbung sendeten. Über verschiedene kommerzielle Radiostationen wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, freie Radios zu denunzieren. ANARSIC, die Vereinigung der freien Radios Chiles, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die Organisation, die 200 Radios aus ganz Chile repräsentiert, sieht dahinter eine Kampagne, die kritische Stimme der Radios mundtot zu machen. Schon jetzt müssen die freien Radios Chiles strenge Auflagen erfüllen und ihr Sendebereich ist äußerst begrenzt. In der Region Valparaíso zeigt die Kampagne erste konkrete Auswirkungen. Dort registrierte die lokale Polizei in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und Vertretern der Telekommunikationsbranche Sendestationen der freien Radios, um mit Anzeigen gegen die Radiobetreiber vorzugehen. Miguel Faria, Vertreter der Organisation der freien Radios der Region, kündigte Widerstand gegen die Kampagne an. Im Notfall werde man ohne Genehmigung weitersenden. Sendestationen in den Bergen seien dafür vorhanden.
Paraguay. Inmitten des Gran Chaco, im Nordosten Paraguays, ging letzten Donnerstag ein bizarres Kapitel von moderner Leibeigenschaft zu Ende. Mit nur einer Stimme Vorsprung entschied das Parlament in Asunción die Enteignung von 52.000 Hektar Land, die sich bisher im Besitz der südkoreanischen Moon-Sekte befanden. Zentrum einer jahrelangen Auseinandersetzung um dieses Land ist die kleine Gemeinde Puerto Casado. Vehement hatten sich die Bewohner dagegen gewehrt, dass bei dem Kauf der gesamten Region im Jahr 2000 durch die Sekte ihr ganzes Dorf direkt mit übernommen wurde. Dazu zählten nicht nur der Flughafen, der Hafen am Fluss Paraguay, die Schulen und historischen Gebäude, Kühe, Pferde und landwirtschaftliches Gerät. Nein, den Menschen vor Ort wurde klargemacht, dass selbstverständlich auch sie Teil dieses Handels seien. Direkt im Anschluss an die Nachricht von der endgültigen Enteignung gab es in Puerto Casado nun kein Halten mehr. Mit einem großen Volksfest ließen die Bewohner ihrer Freude freien Lauf. Die Folgen dieser für Paraguay beispiellosen Enteignung sind noch nicht abzusehen, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Einerseits steht der Sekte laut Verfassung eine Entschädigung zu. Außerdem hat sie angekündigt, ihre gesamte ökonomische Aktivität in Paraguay zu beenden. Andererseits sehen sich nun Gemeinden im gesamten Land, darunter auch viele Indigene, darin bestärkt, für die Enteignung der sie umgebenden Latifundien zu kämpfen. El Salvador gilt als eines der gefährlichsten Länder Lateinamerikas. Seit Ende des Bürgerkrieges 1992 ist es den staatlichen Institutionen, der Justiz und den Polizeikräften nicht gelungen, der salvadorianischen Gesellschaft Stabilität zu geben. Die erheblichen sozialen Probleme drängen viele Menschen in die Kriminalität und der weit verbreitete private Waffenbesitz trägt dazu bei, Konflikte zu verschärfen. Seit Wochen fordert eine in dieser Form schon lange nicht mehr erlebte Welle der Gewalt eine erschreckend hohe Zahl von Opfern. Und die Umstände ihres Todes wecken böse Erinnerungen an die Auseinandersetzungen in den 80er Jahren. Arnulfo Ayala, Direktor von Asprode, einer Nichtregierungsorganisation, die in El Salvador Entwicklungsprogramme begleitet, beschreibt das gewalttätige Klima, das derzeit in El Salvador herrscht.
La violencia en el país es muy grande. Actualmente, por ejemplo, hay un promedio de 12 asesinatos diarios.
Das Ausmaß von Gewalt im Land ist sehr groß. Mittlerweile werden durchschnittlich 12 Personen am Tag ermordet. Viele dieser Toten weisen Merkmale auf, die uns an die traurige Zeit des Bürgerkriegs erinnern. Ihre Hände und Füße sind festgebunden, sie sind geknebelt und sie weisen Schussverletzungen im Kopf auf, so wie bei einer Exekution. Diese Zustände werden immer alltäglicher, immer öfter liegen Leichen auf der Straße oder treiben in Flüssen. Es handelt sich wirklich um eine höchst bedrohliche Situation.
Die Regierung El Salvadors setzt zur Bekämpfung der ausufernden Gewalt auf die Verknüpfung von zwei Strategien. Einerseits soll hart gegenüber Gewalttätern durchgegriffen werden, andererseits will man ihnen einen Ausstieg aus der Kriminalität anbieten. Menschenrechtsorganisationen kritisieren jedoch die Ineffizienz dieser Strategien, da die wesentliche Ursache der Gewalt, die extreme Armut, überhaupt nicht berücksichtigt wird. In jüngster Zeit richten sich nun auch vermehrt Morddrohungen an die Vertreter dieser Organisationen. Mehrere Aktivisten mussten bereits aus Sorge um ihr Leben das Land verlassen. Die Urheber dieser Drohungen sind im direkten Regierungsumfeld zu finden. Arnulfo Ayala:
Las amenazas y persecuciones se constituyen un método.
In den Drohungen und Verfolgungen ist eine Methodik zu erkennen. Diejenigen, die die Arbeit von Regierungsvertretern kritisieren und diejenigen, die überhaupt Menschenrechtsverletzungen in El Salvador verfolgen, sollen eingeschüchtert werden. Darunter sind zum Beispiel die Unabhängige Kommission der Menschenrechte, das Amt für die Verteidigung der Menschenrechte vor Gericht oder auch Personen wie der Direktor des Zentrums für Verbraucherschutz. Nach Auffassung dieser Institutionen stammen die Drohungen von rechten Sektoren und aus dem direkten Umfeld der Regierung. Sektoren, die etwas gegen die kontinuierliche Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen an der Bevölkerung haben.
Als größter Verursacher von Menschenrechtsverletzungen in El Salvador gilt weithin die Polizei. Sie verfügt zudem über weitreichende Befugnisse. So durchsucht sie beispielsweise immer wieder Häuser von Privatpersonen oder von Organisationen, ohne einen richterlichen Beschluss vorweisen zu müssen. Menschenrechtsorganisationen verurteilen öffentlich diesen massiven Eingriff in die Privatsphäre. Als Reaktion auf diese unliebsame Einmischung behaupten hohe Regierungsvertreter unverfroren, dass diese Organisationen in kriminelle Machenschaften verstrickt und in keinster Weise an dem Wohl der Bevölkerung interessiert seien. Die Repression gegenüber Organisationen, die sich um die Stärkung von demokratischen Strukturen bemühen, schafft ein Klima der Unsicherheit. Es wird deutlich, dass der demokratische und zivile Prozess politischer und sozialer Auseinandersetzung noch längst nicht für alle Mitglieder der salvadorianischen Gesellschaft als der einzig legitime gesehen wird. Und überhaupt muss man sich fragen, wie weit der Prozess der Demokratisierung nach dem Ende des Bürgerkrieges in El Salvador vorangekommen ist. Arnulfo Ayala zieht ein ernüchterndes Resümee.
No podemos decir que vivamos realmente en democracia. Hay avances, obviamente, después que finalizó la guerra, hay muchos avances.
Man kann nicht sagen, dass wir wirklich schon in einer Demokratie leben. Seit Beendigung des Bürgerkrieges gibt es natürlich viele Fortschritte. Aber momentan ist eines der schwerwiegendsten Probleme die Straflosigkeit für all diese Morde. So gut wie keiner wird aufgeklärt. Das sendet ein negatives Zeichen an die Bevölkerung, weil es den Anschein erweckt, dass man selbst die Justiz in die Hand nehmen oder sich für etwas rächen kann, ohne dass es zu einer Strafverfolgung kommt. Ich glaube, dass gerade diese Zustände solch ein Verhalten in der Bevölkerung verstärken. Und außerdem hat unser Land eine sehr gewalttätige Vergangenheit. Es gibt genug Personen, die damals in Gewalttätigkeiten verstrickt waren und die ihre Praktiken keineswegs vergessen haben.
Hay una historia realmente violenta del pasado. Hay personas que estuvieron involucradas en esa violencia que muy probablemente no han olvidado esas prácticas.
Mediocre la policía la que tenemos que en vez de educarte busca pelearte y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la cara que va a abrir. Cuidado con la cara que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo o al calabozo.
Rio de Janeiro. Die brasilianische Küstenmetropole ist ein Ort voller Gegensätze, die sich nur schwer ins Alphabet pressen lassen. Zwischen A wie Armenviertel und Z wie Zuckerhut liegen viele Leben. mondäner Luxus hinter hohen Mauern und Wachtürmen für einige Tausend. Für die meisten einfache Unterkünfte in den dicht bebauten Favelas. Aber auch die improvisierten Elendsunterkünfte im Norden Rios und der städtischen Peripherie zählen viele Bewohner. In den Städten Brasiliens fehlt es an über 7 Millionen Wohnungen. Das sagt man so und vergisst dabei schnell die leerstehenden Bürokomplexe, Investruinen und Mittelstandswohnungen. In Rio de Janeiro übersteigt der Leerstand an Gebäuden inzwischen sogar die Anzahl der benötigten Wohnsitze. Neu ist diese Entwicklung aber keineswegs. Ein altes Hotel im Zentrum der Stadt beispielsweise musste über 20 Jahre auf neue Gäste warten. Im vergangenen Jahr wurde es nun endlich besetzt. Von Straßenhändlern, Studierenden und Obdachlosen. Heute leben über 65 Familien in dem 13-stöckigen Hochhaus, dem die neuen Bewohner auch liebevoll den Namen Chiquinha Gonzaga verpassten. Chiquinha Gonzaga war eine Musikerin, die wesentlichen Anteil an der brasilianischen Antisklaverei-Bewegung hatte.
Auch die politische Basisgruppe Frente Popular war beteiligt. Das Kollektiv hatte sich in Rio bisher vor allem gegen Polizeigewalt stark gemacht. Andrea, die seit einigen Jahren Mitglied der Frente Popular ist, erzählt, wie die Gruppe zu Hausbesetzern wurde.
Die Wohnungsfrage ist ein wichtiges Thema. Auch einige Mitglieder von unserer Gruppe hatten keine eigene Wohnung. Deshalb diskutierten wir, ein Haus zu besetzen. Wir hatten anfangs keine Ahnung, ob das funktioniert, wie die Behörden reagieren würden. Wir begannen einfach, uns zu treffen, um eine Besetzung vorzubereiten. Am Anfang kamen wenige Leute, aber es waren offene Treffen auf der Straße. So kamen auch immer mehr Obdachlose hinzu.
In einer Julinacht letzten Jahres war es soweit. 40 Leute verbarrikadierten sich in dem ehemaligen Hotel. Andrea hatte zwar an der Besetzung teilgenommen, zog aber erst einige Wochen später in das Hausprojekt ein. Eine Umstellung für die junge Studentin, aber erst recht für ihre 4 Kinder, die sich nicht so recht mit dem Verlust ihrer Privatsphäre anfreunden konnten. Anfangs gab es eine große Gemeinschaftsküche, nur Strom auf den unteren Etagen des Hauses und alle Bewohner teilten sich 4 Bäder.
Alles zu teilen war schon ein bisschen seltsam, auch für mich. Wenn du siehst, wie die Leute das machen, ist das toll. Aber wenn du das selber lebst, ist das schon eine Umstellung, weil du das nicht gewöhnt bist, dass alles allen gehört. In Gemeinschaftsräumen zu schlafen, in einer Gemeinschaftsküche für alle zu kochen, das war ein Schock. Meinen Kindern hat das überhaupt nicht gefallen. Sie wollten nicht auf ihre Privatsphäre verzichten. Die Gemeinschaftsküche hat 3 Monate funktioniert. Die meisten anderen Leute waren ja auch nicht daran gewöhnt, alles zu teilen. Sie hätte länger funktionieren können. Aber heute ist dort, wo die Küche war, ein Unterrichtsraum. Im großen Saal finden immer noch die Versammlungen statt.
Nach über einem Jahr Zusammenleben im Hochhaus ist bei vielen Bewohnern ein bisschen von der anfänglichen Euphorie verflogen. Statt täglicher Treffen diskutieren die Besetzer jetzt einmal pro Woche. Dann wird auch abgestimmt, welche neuen Mitbewohner aufgenommen werden. Aber vieles funktioniert auch ohne viele Worte. Man hilft sich gegenseitig bei kleineren Reparaturen, organisiert Partys oder wechselt sich beim Türdienst ab. Denn auch wenn das besetzte Hochhaus im Zentrum Rios ein offener Ort sein soll, ohne Pförtner geht es nicht.
Das Haus liegt gegenüber einer Favela. Einmal wollten die Leute in das Haus, die sich als Drogendealer ausgaben. Vielleicht waren es welche, wer weiß das schon. Vielleicht wollten sie uns nur einschüchtern, um in das Haus zu kommen. Der Türdienst dient aber auch dazu, keine Drogen in das Haus zu lassen. Allerdings wird niemand durchsucht.
Nur einmal versuchte die Polizei Rios bisher, sich Zutritt in das Hausprojekt Chiquinha Gonzaga zu verschaffen, scheiterte aber am Widerstand der Bewohner. Außerdem darf die städtische Polizei nicht einfach ein Gebäude stürmen, das der Bundesregierung gehört. Auch deshalb hatten die Besetzer dieses Haus ausgewählt. Der Zoff in Chiquinha Gonzaga ist zurzeit eher hausgemacht. Streitereien zwischen den Bewohnerinnen sind häufig, aber auch wichtig, findet Andrea.
Viele Bewohnerinnen sehen die Studenten, die hier leben, nicht als gleich an. Sie sehen Leute, die studieren und Geld haben, nicht als Obdachlose. und außerdem befürchten sie, von den Studenten bevormundet zu werden. Das hat auch seine guten Seiten, denn das zeigt, dass viele Leute sich nicht mehr die Ideen anderer aufzwingen lassen wollen.
Porque algumas pessoas não querem mais se deixar dominar.
Auch die etwa 50 Kinder, die in Chiquinha Gonzaga leben, haben gelernt, ihre Interessen durchzusetzen. In dem besetzten Haus in Rio haben schon die 10-Jährigen eine Stimme bei den Versammlungen der Bewohner. Ein Recht, das sich die Jüngsten selbst erstritten haben.
Das crianças que foram pro início eram 8 crianças e das 8 4 eram
Am Anfang hatten wir hier 8 Kinder. 4 davon sind meine eigenen. Deshalb kamen sie mit ihren Beschwerden immer zu mir. Ich sagte ihnen dann immer, ihr seht doch, wie die Versammlungen hier funktionieren. Da müsst ihr eben eure eigenen Forderungen stellen. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auch dafür kämpfen. Ich gehe nicht zu der Versammlung, um zu sagen, die Kinder wollen ihren eigenen Raum. Das musst ihr schon selber machen. Und das haben sie dann auch gemacht. Jetzt gibt es einen Gemeinschaftsraum der Kinder, nur für sie. Dort ist inzwischen auch eine kleine Bibliothek mit gespendeten Büchern.
Das besetzte Haus ist heute Anziehungspunkt für viele Wohnungssuchende. Die Wartelisten sind lang. Wohl auch deshalb, weil die Bundesregierung unter Präsident Lula bisher viel weniger Sozialwohnungen geschaffen hat als geplant. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Haus besetzt wurde. Zumbidos Palmares mit seinen bereits 300 Bewohnern liegt gleich um die Ecke.
Der Bauzustand von Zumbidos Palmares ist ganz schön runtergekommen, im Gegensatz zu Chiquinha Gonzaga. Zum Beispiel gibt es nur im ersten Stock Wasser. Nach 6 Monaten schlafen die Leute immer noch in großen Gemeinschaftsräumen. Es gibt Familien, die 9 Kinder haben. Bei uns in Chiquinha Gonzaga war ja alles vorhanden. Nach ein paar Handgriffen hatten wir schon Licht. In Zumbidos Palmares ist das schwieriger.
Trotz aller Probleme, eine neue Besetzerbewegung in Rio de Janeiro zeichnet sich ab. Chiquinha Gonzaga und Zumbidos Palmares waren erst der Anfang. Und auch wenn sich Andreas' Vorstellungen von gemeinschaftlichem Leben nicht immer erfüllen, es bleibt dabei. Das ist ihr Haus.
Losgehen und etwas erobern, das ist mir wichtig. Anfangs haben wir hier jeden Monat unsere Besetzung gefeiert. Das ist jetzt ein wenig verloren gegangen. Aber einige Studenten und Hausbewohner bereiten schon die dritte Besetzung vor. Auf eine gewisse Weise trägt unsere Arbeit also doch Früchte. Es gibt jetzt mehr Leute, die sich selbst organisieren, um so etwas zu machen.
La mujer salió y puso una peluquería.
Die Hände tief in die Taschen gegraben, läuft Ariel durch seine kleine Welt. Eine in die Jahre gekommene Ladenpassage im Barrio Once von Buenos Aires mit dem hochtrabenden Namen La Galeria. Kleine Ladennischen fristen dort ihr Dasein. Verstaubte Auslegware auf stumpfem Holz hinter blinden Schaufenstern. Da ist die Radioreparatur der italienischstämmigen Alienis, der Friseurladen, das koreanische Feng Shui-Paradies, Osvaldos Schreibwarengeschäft, die Stoffwaren der Brüder Levin. Das Cybercafé der tief dekoltierten Rita, der nicht besonders florierende Import-Export-Laden des Bruders Josef und das Damenunterwäschegeschäft seiner Mutter. Wenn Ariel nichts zu tun hat, und das kommt öfters vor, seitdem er das Architekturstudium geschmissen hat und von seiner Freundin sitzen gelassen wurde, verkauft er dort Riesenschlüpfer an gestandene Hausfrauen oder Rüschenstrings an kichernde Schulmädchen. Ist wieder mal keine Kundschaft da, bekämpfen Ariel und Rita ihre Langeweile in der Umkleidekabine.
No.
Ay, no. ¿Me la puedo probar o no?
Por esta vez sí.
Ariels Familie besteht aus seinem Bruder Josef, der Rabbiner werden wollte, es aber nur zum Händler brachte, seiner Mutter, der sitzengelassenen Dessous-Königin, dem Vater, der nach dem Sechstagekrieg in Israel blieb, und der polnischen Großmutter, die in ihren schrecklichen Erinnerungen gefangen ist.
Was mich am meisten an der Rolle angezogen hat, ist, dass sie diesen Moment der Entwicklung eines jungen Menschen darstellt. Dieser Moment, wo sich der Mensch anfängt zu definieren, wo er vielleicht noch nicht genau weiß, was er ist, aber schon recht klar hat, was er nicht ist.
Der uruguayisch-jüdische Schauspieler Daniel Händler ist letztes Jahr für seine Darstellung des Ariel Makarov mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden. Meisterhaft zeigt er die Zerrissenheit einer ganzen Generation junger Argentinier, der es schwer fällt, zwischen verblassender Tradition und unsicheren Zukunftsperspektiven Halt zu finden. Warum ist der Vater abgehauen? Warum hat ihn die Freundin sitzen gelassen? Was soll er bloß anfangen in einem Land, das pleite ist? Die Lösung liegt auf der Hand. Ein europäischer Pass muss her.
Me tengo que ser polaco.
Urge. ¿Usted causa gracia ser polaco?
No, no, para nada.
Finden Sie es lustig, Pole zu sein? Fragt der bleiche Botschaftsangestellte ätzend. Nein, wieso? Warum lachen Sie dann auf dem Passfoto? Ach, nur so, murmelt Ariel und ist einen Punkt im Rückstand. Er versucht, die Schieflage wieder zu richten, ist aber noch nicht einmal in der Lage, Roman Polanski richtig auszusprechen. Ob Makarov ein israelitischer Name sei, geht der Staatsangehörigkeitsverhör weiter. Mit Israel habe er nichts zu tun, er sei Jude, kontert Ariel, nicht bereit, noch eine Niederlage einzustecken. Sein Vater lebe zwar in Israel, aber was der denn mit der ganzen Sache zu tun habe? Also wenn der Vater Pole ist, sei er Ariel doch technisch gesehen auch Pole, sinniert der Vertreter des Staates. Na dann stünde ja einem Pass nichts mehr im Wege, einigen sich die beiden punktgleich. Der Humor in Abrazo Partido ist zart bitter wie gute Schokolade. Gemeinsam zeichnen Drehbuchautor Marcelo Birmacher und Regisseur Daniel Burman ihre Protagonisten als Individuen, gefangen zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Illusion und Wirklichkeit, zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Das staubige Licht der Ladenpassage und der winterlich trübe Himmel Buenos Aires wiegen schwer, aber der frische Humor der Dialoge und Alltagssituationen bringen die Waagschale wieder ins Gleichgewicht. Ist das die argentinische Version jüdischen Humors? Hauptdarsteller Daniel Händler.
Wenn es jüdischer Humor ist, dann weil der Drehbuchautor und der Regisseur Juden sind. Sie spielen wahrscheinlich auch jüdisch Fußball.
Mit über 200.000 Mitgliedern ist die jüdische Gemeinde Argentiniens die größte Lateinamerikas. Doch für viele junge Juden ist dies nur ein Teil ihrer Identität. Für Daniel Händler ist deshalb auch El Abrazo Partido nicht wirklich ein getreues Abbild des jüdischen Buenos Aires.
Ich glaube, dass der Film sich nicht besonders tief mit den jüdischen Werten auseinandersetzt. Er stellt einen Mikrokosmos dar und erzählt eine kleine Geschichte, die genauso gut in einem anderen Mikrokosmos spielen könnte. Es geht also eher darum, eine Identität darzustellen, die sich aus vielen Identitäten zusammensetzt. Meine Person möchte gerne Pole werden und ist technisch gesehen auch schon Pole. Aber er ist auch Argentinier und Jude. Das ist sehr kompliziert. Und in Wirklichkeit definiert ihn sein Handeln mehr als seine Wurzeln.
Y en realidad creo que lo define más es el recorrido más que las raíces.
Gegen Ende versöhnen sich dann die Protagonisten und mit der Auflösung der existenziellen Fragen schafft es auch Ariel, seine multiplen Identitäten unter einen Hut zu bekommen. Schlussendlich folgt er weder dem Wunsch des Vaters, der ihn gern in einem Kibbutz sehen würde, noch dem Weg, den der polnische Pass ihm vorgibt. Stattdessen entscheidet er sich, dort ein Leben aufzubauen, wo er ist, in der Ladenpassage in Buenos Aires.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.